Unser Text ist Markus 14, die Verse 1 bis 11. Unser Thema ist die unerwartete Verschwendung. Und wir sind tatsächlich wirklich jetzt in den allerletzten Kapiteln des Markus-Evangeliums angekommen. So also Gott will und wir leben und ich es schaffe, sind wir dieses Jahr mit dem Markus-Evangelium fertig. Bis zu Weihnachten plane ich, dass wir mit dem Markus-Evangelium abschließen. Dann hat uns das wirklich sehr, sehr lange beschäftigt. Die Erzählung nimmt ab dem 14. Kapitel zunehmend an Dramatik zu. Bis Kapitel 13 hatten wir noch viele, viele Gespräche, die geführt wurden. In Kapitel 13 vor allem ging es sehr stark darum, was wird Gott in der sogenannten Endzeit tun. Und dort hat Jesus noch einmal richtig ausgeholt und seine Jünger unterwiesen. Und ab Kapitel 14 wird es dramatischer, denn hier leitet jetzt Markus wirklich die letzten Tage der letzten Woche Jesu ein. Und was jetzt noch kommt, ist letztendlich Verrat, Gefangennahme, Hinrichtung, Tod, Auferstehung, Himmelfahrt. Also jetzt wird's knackig, jetzt wird's ernst. Und ich möchte gerne die ersten 11 Verse am Stück lesen. Es war aber nach 2 Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie Jesus mit List greifen und töten könnten. Denn sie sagten, nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entsteht. Zu diesen Festtagen war die Stadt voll mit Menschen. Es war alles proppevoll. Und deswegen mussten sie gut austangieren, wie sie das anstellen wollen. Und als Jesus in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was macht ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohl tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Und Judas Iskariot, einer von den 12, ging zu den Hohenpriestern hin, um Jesus an sie zu überliefern. Sie aber freuten sich, als sie es hörten, und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte. Wenn ihr eure Bibeln vor euch liegen haben solltet, dann könnt ihr in den Versen 1 und 2 und in den Versen 10 und 11, also die ersten beiden Verse und die letzten beiden Verse unseres Predigttextes, die könnt ihr auch ohne Not einfach zusammenlesen und sie bilden eine Einheit. Es war aber nach 2 Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie Jesus mit List greifen und töten könnten, denn sie sagten nicht an dem Fest, damit nicht ein Aufruhr im Volk entsteht. Und Judas Iskariot, die letzten 2 Verse, einer von den 12, ging zu den Hohenpriestern hin und hat ihn dann sozusagen verkauft. Ja, eigentlich ist das eine Einheit. Und diese Einheit, die Lukas-Evangelium tatsächlich auch so mit 4 Versen hintereinander auch so überliefert, wird aber im Markus-Evangelium unterbrochen. Ja. Diese Geschichte mit den Feinden Jesu, die Hohenpriester und die Schriftgelehrten und Judas auf der anderen Seite, bilden eine Rahmenerzählung für Markus und er bettet in diese Rahmengeschichte eine andere Geschichte hinein. Und das ist die Geschichte der Salbung, wo die Frau kommt, was wir eben gerade gelesen haben, und Jesus salbt. Und Markus, das ist irgendwie ganz interessant, dass er eigentlich ein Thema auseinanderzieht, auseinanderreißt, um eine andere Geschichte dort hineinzulegen. Das nennen einige Theologen die sogenannte Sandwich-Technik. Wer die Predigtreihe seit, ich glaube schon, über ein Jahr sind wir dabei, verfolgt hat, wird gemerkt haben an dieser Stelle, das ist nicht das erste Mal. Das macht Markus immer wieder. Vor allem in den ersten Kapiteln, da erzählt er etwas, macht dann einen Break, erzählt was ganz anderes und dann geht's weiter. Der Leser könnte sagen, Markus ist einfach nicht ganz helle, oder er möchte mit der Literatur, was er hier uns anbietet, möchte uns etwas zeigen. Obacht, Leser, ich möchte eine Aussage damit tätigen. Was möchte Markus uns damit zeigen? Jesus ist umringt, Jesus ist umzingelt von Feinden. Du nach links, rechts, vorne, nach hinten gehst, überall sind seine Feinde und seine Gegner und versuchen, ihn umzuhauen. Ja, das ist die Idee, die dahinter steckt. Und was Markus noch zusätzlich tut, ist, dass er den Kontrast maximieren möchte zwischen Judas und dieser ominösen Frau. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass das die Frau Maria ist, die Schwester des Lazarus. Maria heißt sie. Es gibt einige Marias im Neuen Testament, deswegen ist es manchmal ein bisschen schwer, welche Maria ist das jetzt? Aber es ist die Schwester von Lazarus. Und Markus möchte zeigen, hey, das, was wir von dieser Frau, die so abgelehnt wird, was wir hier sehen, ist so viel besser als das, was um Jesus herum geschieht. Von Menschen, von denen man eigentlich erwarten sollte, die sollten doch zu Jesus stehen und Jesus dienen. Also die Schriftgelehrten, also die Pastoren dieser Zeit. Die sollten doch auf Jesus zugehen und ihm Gutes tun. Ist aber nicht der Fall. Dann einer der 12, Judas, er war doch 3 Jahre mit Jesus. Was ist mit ihm? Auch er wendet sich ab. Und es muss jemand von außen kommen. Es muss eine Frau von außen kommen, die das Gute tut in dieser Stunde. Und die Bedeutung der Salbung wird maximiert durch das, was Judas tut. Jesus sagt hier, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Man kann auch übersetzen, sie hat ein schönes Werk getan. Das, was sie macht, ist etwas Schönes. Es ist nicht nur etwas wie ein Beamter vielleicht in seinen Akten. Entschuldigung an unsere lieben Beamten. Das ist gut, das ist schlecht. Nein, es ist etwas Schönes, wo ich ein Wohlgefallen auch drüber habe. Ja, sie hat etwas Schönes getan. Und die Hässlichkeit Judas intensiviert quasi die Schönheit des Werkes dieser Frau. Und das ist etwas, was ich sehr wichtig finde und was uns auch als Christen keine Angst machen sollte, dass das Evangelium auch genauso funktioniert. Wenn du etwas richtig Schönes darstellen möchtest, dann wirst du etwas Hässliches daneben halten, um zu schnallen, das, was ich hier habe, hat einen unfassbaren Wert. Ich sag das manchmal, wenn du zu einem Juwelier gehst, dann wird er sein Juwel, was er dir verkaufen möchte, wo er zeigen möchte, guck mal, wie kostbar das ist, wird er nicht in die Luft halten. Und zeigen, guck mal hier, dieser Juwel, was wird er machen? Er wird einen schwarzen Saum auslegen. Er wird maximale Finsternis produzieren, um dann dort darauf den Juwel zu legen. Den Juwel, das Juwel, der, die, das, alles, was ihr könnt. Juwel. Oder würden Badener jetzt sagen, der Juwel, der Juwel. Lege ich... Kommt mal wieder runter. Lege ich hier auf diesen schwarzen Saum und der Aha-Effekt, die Schönheit, die Brillanz wird nur noch dadurch intensiviert. Und meine Lieben, das Evangelium funktioniert genau so. Unsere Sündhaftigkeit, unsere Rebellion gegen Gott und die Schönheit, was Jesus Christus für uns getan hat, bekommt dann ihre Kraft, wenn wir unsere eigene Sündhaftigkeit, unsere eigene Verlorenheit nicht verschweigen. Ist aber tatsächlich leider ein Punkt, den immer mehr Christen versuchen rauszunehmen aus ihrer Verkündigung oder aus ihrem Zeugnis und sagen, wir reden nur von der Liebe Gottes. Aber wenn du nicht von unserer eigenen Bösartigkeit sprichst, von unserem eigenen Hass, den wir Tag für Tag ausleben und dann die Liebe Gottes da in diese Botschaft hineinplatzierst, dann bekommt die Liebe Gottes eine viel, viel größere Strahlekraft. Versteht ihr, was ich meine? Und das Gleiche passiert hier. Es wird etwas Negatives gezeigt, um das Schöne nur noch umso schöner darzustellen. Was wir hier außerdem sehen, ist, das ist ein kleiner Link zu unserer Christuskonferenz vom letzten Wochenende. Für die, die da waren, im Psalm 23, Vers 5, sehen wir einen interessanten Vers, der im Leben Jesu auch zur Erfüllung kommt. Und in Psalm 23, Vers 5 heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner was? Meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Wir hatten das in der Christuskonferenz, das Thema, dass wir auch in der Notsituation von Gottes Gegenwart nicht verlassen sind. Und das sehen wir hier, dass Jesus im Angesicht seiner Feinde von seinem Gott gesegnet wird durch diese Frau. Das bedeutet, alles, was auch gegen Jesus sich richtet, nichts kann Gott daran hindern, diesen Jesus zu segnen und zuzurüsten für seine Stunde. Nichts, aber auch gar nichts kann Gott daran hindern, seine Schutzbefohlenen zu segnen. Und das sehen wir hier im Leben Jesu, was sich sozusagen in den letzten Atemzügen befindet. Wir gehen zurück zu Markus 14. Und in Vers 3 heißt es dann, jetzt gehen wir in dieses Sandwich hinein und schauen uns die Geschichte an, die so schön ist für Jesus. Und als er in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter kostbarer Nade hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Was Maria hier tut, ist zu damaliger Zeit unerhört. Das können wir nicht so ganz nachfühlen. Aber hier kommt eine Frau und unterbricht die Tischgemeinschaft von Männern. Für uns ist das, passiert das alle Nase lang, dass Frauen uns am Tisch unterbrechen? aber im Orient gehörte es sich nicht, dass eine Frau einfach hineinstolziert und einfach sagt, so und jetzt bin ich mit von der Partie. Ich habe mal von jemandem, der in diesen Gegenden aufgewachsen ist, gehört, unsere Schwestern und unsere Mutter, die machen das Essen. Wir Männer warten. Das Essen wird platziert und genau am besten vor unserer Nase und dann gehen sie bitte wieder raus. Wir essen erstmal alles und das Beste. Und wenn wir fertig sind, dann stehen wir auf und dann kommen die Frauen und dann dürfen sie die Reste essen, was sie selber gekocht haben. Das heißt, ja. Und wenn sie fertig sind, dann dürfen sie natürlich auch abräumen. Ja, also das ist ein Leben, ich sag's dir, wie die Made im Speck. Also was Maria hier tut, ist, sie durchbricht eine gesellschaftliche Etikette und geht da mitten hinein, weil das, was sie tun möchte, für sie wichtiger ist als unsere gesellschaftlichen Traditionen und gesellschaftlichen Normen. Maria schämt sich nicht, ihre Verbundenheit zu Jesus öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Meine Lieben, das ist eine Botschaft an uns heute. Dort, wo wir denken, öffentlich schwierig, das ist auch gesellschaftlich gerade nicht so angesagt, jetzt seine Verbundenheit zu Jesus, wie auch immer, zu bekunden. Das lassen wir mal lieber sein. Da versuchen wir irgendwie eine Abkürzung zu nehmen. Und vielleicht irgendwo in der Stille wird dann die Maria mit Jesus reden wollen und ihn dann sein wollen. Nein! Direkt rein, wo es jeder sehen kann. Und wo am Ende jeder von reden wird bis heute. Das, was jetzt gerade passiert, ist eine Erfüllung der Prophetie von Jesus. Jesus hat gesagt, das wird passieren und das passiert heute hier in Emmendingen. Ja, was diese Frau dort gemacht hat und ist da für uns ein Vorbild. Wie gehst du mit deinem Glauben um? Wie gehst du mit deiner Liebe, mit deiner Verbundenheit Jesus gegenüber um? Denn was die Jünger sind ja sehr, sehr erbost darüber, was dort passiert. Heutzutage würde man zu dieser Frau sagen, die sich so öffentlich darstellt als eine Nachfolgerin Jesu Christi, sie würde von drei Begriffen geprägt werden. Fundamentalistin, Fanatikerin und eine radikalisierte Jesus-Nachfolgerin. Das wären die Begriffe, die die Jünger heutzutage wählen würden. Was ist das für eine fanatische Frau? Kann sie nicht warten? Und vor allem einen Liter Öl hat sie da in der Hand. Das musst du dir mal überlegen, wenn du krank bist und dann zu den Ältesten kommst und dich salben lässt, dass wir für dich beten, dann kriegst du ein kleines Tröpfchen auf deine Stirn oder auf deine Hand, je nachdem. Aber Maria, die hat nicht gespart, so wie wir Ältesten. Die hat extrem teures Öl genommen, das war eine Literflasche, und die hat sie genommen über Jesus drüber. Das war nicht nur ein Tropfen. Ihr könnt euch vielleicht nur im Ansatz vorstellen, wie das gerochen haben muss in diesem Raum. Das war eine Bombe, ja. Und Jesus, in den anderen Evangelien lesen wir, dass es nicht nur auf seinem Haupt war, sondern bis zu seinen Füßen. Also ein ganzer, er wurde quasi geölt, ja. Kopf, Nacken, Schulter, Füße. Komplett stand er in diesem Öl. Und das fand er gut. Die Frage, die sich in diesem Vers aufwirft, wie viel ist zu viel? Und das ist die Frage, die durch die Jünger gleich kommen wird. Wie viel ist zu viel? Die Frau gibt uns eine Antwort. Maria gibt uns eine Antwort. Es gibt nicht zu viel. Für Jesus kannst du nicht zu viel geben. Für Jesus kannst du nicht zu viel geben. Wenn du hier sitzt und dich fragst, wie ist so die Entwicklung dieser Gemeinde? Ist das nicht ein bisschen too much? Legen sie nicht ein bisschen zu viel Wert auf Nachfolge? Lass dir gesagt sein, es gibt nicht zu viel, wenn wir in der Nachfolge Jesu stehen. Wenn du ein Problem hast mit einer hingegebenen Nachfolge, dann gebe ich dir Markus 14. Arbeite dich an Markus 14 ab, nicht an uns. An Markus 14. Es gibt nicht so viel in der Jesus-Nachfolge. Vers 4 und 5. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Die Jünger waren unwillig, heißt es hier. Seltsames Wort, unwillig. Man kann auch sagen, sie waren entrüstet oder sie waren zornig. Die fanden das nicht einfach nur nicht okay. Die hatten richtig Stimmung. Da war richtig böses Blut im Raum. Denn dieses Salböl, was sie da ausgegossen hat, das war nicht einfach Olivenöl aus dem Küchenschrank. Das war ein Importprodukt. Und es war so kostbar, dass es ungefähr ein ganzes Jahreseinkommen gebraucht hätte, um sowas zu kaufen. Das heißt, sie hat dein ganzes Jahreseinkommen auf den Kopf gehauen. Und zu dieser Zeit hätte man circa 300 Familien für einen Tag damit versorgen können. Circa 300 Familien wären an diesem Tag komplett gesättigt gewesen. Und diese Frau kommt, zerbrechen, fupp, rüber. Und das ärgert natürlich die Jünger, denn so wie es scheint, ist pure Barmherzigkeit gegenüber der Armen ihr Motiv. Was ist mit den Armen da draußen? Das hört sich so richtig gut an, oder? Das hört sich fromm an. Das ist so eine richtig, so was würde Jesus tun? Kennt diese Armbänder, WWJD, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ja, immer wenn die Jünger gedacht haben, jetzt wissen wir, was Jesus tun würde, hat Jesus gesagt, nee, jetzt nicht. Also die haben es irgendwie nie auf die Reihe gekriegt, was würde Jesus jetzt tun? Der war doch immer für die Armen. Und dann kommt auf einmal dieses Motiv, ey, was ist mit den Armen? Ja, da müssen wir jetzt genau hinschauen. Hier heißt es, Vers 4, es waren aber einige, hier unten steht's. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Der Apostel Johannes, der erklärt uns in seinem Evangelium in Kapitel 12, wie diese Szene im Detail aussah. Und dort sehen wir einen Wortführer in dieser ganzen Dynamik. Kapitel 12, Vers 4 bis 6. Es sagt aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Ein hartes Wort an alle Kassierer, an alle Kassenwarte. Stefan, Harry, ihr müsst heute gut durchschnaufen. Hier sehen wir, dass diese Dynamik des Zornes von ganz explizit von Judas ausgeht. Und da ist kein Verlangen, den Armen irgendetwas zu geben. Das wird vorgehalten. Das trifft bei den anderen Jüngern auf ein offenes Ohr. Die sagen, ah ja, der Judas hat recht. Und lassen sich gefangen nehmen von diesem Feind, von diesem Gegner Jesu, von diesem Verräter und denken, sie machen hier gerade was Gutes. Sogar danach, nachdem Jesus zu Judas sagt, geh und tu, was du tun sollst, wo er ihn entlässt aus dieser Abendmahlsgemeinschaft, ihr könnt euch erinnern, das könnt ihr in Johannes 13 nachlesen, da haben sich die Jünger gefragt, warum geht er jetzt gerade? Und dann heißt es von Johannes, sie dachten, dass er etwas für die Armen kaufen wollte. Sie waren bis zum Schluss, wenn wir gefangen von dieser Person, die wahrscheinlich eine sehr, sehr starke Ausstrahlungskraft hatte und die Fähigkeit besaß, andere in seinen Bann zu ziehen, mit seiner Rede. Denn er hat es ausgesprochen und alle oder einige sind mitgezogen. Was bedeutet das für uns? Bei fehlender geistlicher Unterscheidungskraft kann eine ganze Gemeinschaft in die Machenschaften eines Einzelnen gezogen werden. Wenn wir nicht wachsam, das heißt abhängig vom Geist Gottes bleiben, kann eine ganze Gruppierung einem Einzelnen verfallen. Das hört sich alles super an, ist aber perfide und böse. Natürliche Kompetenz, die hatte wohl Judas als Kassierer, natürliche Kompetenz ist nicht immer gleichzusetzen mit geistlichem Durchblick. Natürliche Kompetenz ist nicht immer gleichzusetzen mit geistlichem Durchblick. Da muss Gemeinde auch gut aufpassen. Das ist ein Manager, der kann das, dann wird er auch in der Gemeinde das tun können. Nicht unbedingt. Gerade wenn es um Verantwortungsbereiche, das lesen wir in den Briefen des Neuen Testaments, wenn es um Verantwortungsbereiche geht, dann spricht Paulus sehr wenig über deine fachlichen Kompetenzen, sondern vor allem über die Kompetenzen deines Herzens. Dein Charakter, das ist das, was zählt, das ist das, was ausschlaggebend ist. Also, aber dennoch, Kompetenzen werden von Gott natürlich gebraucht, dass wenn du ein kompetenter Mann oder eine kompetente Frau bist, dann danke Gott dafür und setz sie für Jesus ein. Versteht mich da nicht falsch. Wir gehen weiter in unserem Text, Markus. Wir haben also gerade gesehen, dass die Jünger von Judas in den Bann gezogen wurden und gegen die Frau agieren. Und dann lesen wir in Vers 6 bis 8. Jesus aber sprach, lasst sie. Was macht ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Wisst ihr, was ich an dieser Passage liebe? Wie schnell ist es, wenn wir angefeindet werden, wenn uns mit uns ein böses Spiel getrieben wird. Wie schnell ist es, dass wir aus dieser Verletzung heraus uns rechtfertigen möchten? Und ich frage mich, wer reagiert hier in diesem Text? Die Frau ist mutig, offensichtlich. Die hätte, glaube ich, so von ihrer Frauenkraft so, hätte sie durchaus was sagen können. Wer so zu sowas bereit ist, der kann auch ein Wort sagen, ja? Aber sie schwieg. Sie hat nichts gesagt. Sie hat nicht auf die Kritik reagiert, nicht die Frau ist es, die für ihr Recht eintritt, sondern Jesus ist es, der für ihr Recht eintritt. Und das ist für mich eine wichtige Frage. Wer um Himmels Willen verschafft mir mein Recht? Wer verschafft mir Recht, wenn mit mir unfair umgegangen wird? In Römer 12 heißt es, Vers 17 bis 21, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist oder so viel an euch liegt. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Das bedeutet, wenn du dich jetzt nicht rächst, Gott verzeichnet das. Das ist ein Trost, meine Lieben. Das ist keine böse Nachricht. Das ist wichtig. Gerechtigkeit ist nicht egal. Für Gott auch nicht. Schlimme Dinge werden bei Gott verzeichnet. Und wenn Menschen davon nicht umkehren und bei Gott um Vergebung suchen, dann bekommen sie die Quittung. Und das ist wichtig. Gott schafft Gerechtigkeit. Gott lässt nicht fünfe gerade sein und sagt, ach, deine Not, hab dich nicht so, ist nicht so schlimm. Doch, sie ist schlimm. Wie schlimm ist sie? Das Kreuz zeigt es uns, wie schlimm Ungerechtigkeit ist. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und Jeremia 20, Vers 12 war mir, als ich selber in so einer Situation war, wirklich ein wichtiges Wort. Und der Herr der Herrscher, der du den Gerechten prüfst. Ja, mein Nachname Justus bedeutet übrigens der Gerechte, deswegen habe ich mich da besonders angesprochen gefühlt. Der du den Gerechten prüfst, Nieren und Herz siehst. Lass mich deine Rache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Dir habe ich meine Rechtssache anvertraut, du kümmerst dich jetzt. In der Christuskonferenz hat der Markus Till davon gesprochen, dass Hiob Gott zum Anwalt genommen hat. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Er hat nicht selber für sich gekämpft, sondern er hat zu Gott geschrien, hat gesagt, du musst für mich bürgen, du bist mein Anwalt. Also das ist eine wichtige Botschaft aus Markus 14. Wer verschafft mir Recht? Die Frau hält es aus, ruhig zu bleiben im Angesicht ihrer Feinde und erwartet, dass ihr Jesus sie segnet. Und was sagt Jesus? Macht ihr keine Mühe. Keine Mühe machen. Man kann auch sagen, keine Schwierigkeit, keine Bedrängnis, keine Beschwerde bringen. Und die Grundform im Griechischen für diesen Wort wird verwendet für schlagen oder abhauen. Ja, also was die hier gerade machen, ist, dass sie diese Frau quälen durch Worte. Und wir alle wissen, dass das geht. Wir alle wissen, dass Worte stärker uns verkloppen können, als Hände und Fäuste das tun könnten. Und das passiert hier gerade mit dieser Frau. Sie wird geschlagen durch die Worte und durch die Blicke der Umherstehenden, der Jünger Jesu. Und er sagt, sie macht ein schönes Werk. Sie hat ein schönes Werk an mir getan. Und hier sehen wir, was Menschen versuchen, im Keim zu ersticken und madig zu machen, schlecht zu reden, ist bei Gott kostbar. Wenn du dein Herz ausschüttest und um dich herum die Menschen darüber lachen und dich fertig machen, aber du es mit aufrichtigem Herzen, mit purer Liebe und Hingabe und purem Glauben tust, darfst du dir von dieser Passage gewiss sein, bei Gott ist es kostbar. Auch wenn die anderen es nicht verstehen. Aber Gott versteht es. Und das ist die Hauptsache. Deswegen heißt es auch, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln und nicht auf der Erde. Bei Gott sind diese Dinge genauso verzeichnet. Im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat uns dazu bereitet, dass wir gute Werke tun sollen. Und das ist das, was diese Frau hier tut. Sie tut ein gutes Werk. Das hat Gott vorbereitet. Und ich kann nicht sagen 100%, aber es ist meine persönliche Überzeugung. Meine persönliche Überzeugung ist, dass die Frau nicht wusste, was sie hier gerade eigentlich tut. Jesus erklärt am Ende, was sie gerade macht, aber ich glaube nicht, dass die Frau einen Schimmer hatte, welche Tragweite das hatte. Sie hat nicht gesagt, ich mach das jetzt, weil das ist dann für sein Begräbnis und dann wird die ganze Welt von mir reden. Ich glaube nicht, dass sie das wusste. Sie war getrieben, dass sie das tun musste. Sie konnte nicht anders, das ist meine Überzeugung. Hat das getan und hat dann selber dann von Jesus aus Jesu Mund gehört, what? Das habe ich gerade gemacht? Das unterstützt es noch einmal. Sie wusste nicht um diesen Effekt, aber sie tut dieses Werk aus ganzem Herzen, Gott hat es vorbereitet und Jesus ist es, der den Wert weiß und um die Tragweite dessen, was du tust. Auch wenn es niemand sonst weiß, auch wenn es unbedeutend ist, auch wenn du in deiner gesellschaftlichen Stellung wie diese Frau unbedeutend bist, Jesus kennt die Tragweite. Und das reicht. Das reicht. Und Jesus untermauert das, dass das wichtig jetzt war, weil er in Vers 7 sagt, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Das heißt nicht, dass man darf dieses Wort nicht dazu nehmen und alle Nase lang, wenn man sich irgendwie in seinem Luxus baden möchte, ach, die Armen haben wir alle Zeit bei uns. Das ist nicht das, was Jesus hier zeigen möchte, aber er sagt, tatsächlich, Armut wird eure Gesellschaft prägen, bis ich wiederkomme. Das heißt nicht, dass ihr das einfach hinnehmen sollt und nicht dem Armen begegnen sollt in seiner Armut. Das wollen wir tun. Und tatsächlich, meine Lieben, ist das, glaube ich, auch ein ziemlich starkes Wort auch für uns als Emmendinger. Auch wir sind viel mit Armut, auch mit seelischer Armut, konfrontiert. Mit sehr viel Schwäche, sehr viel Krankheit. Und was Jesus hier sagt, hey, das ist jetzt wichtig, aber die Armen, vergesst es nicht, die habt ihr alle Zeit bei euch. Und dann kümmert euch um sie und resigniert auch nicht, wenn ihr dieses Problem nicht gefixt bekommt. Das gehört zu dieser Weltzeit dazu. Darum beten wir auch, Herr, komme bald wieder. Weil es uns nicht gefällt, weil wir darüber stöhnen. Herr, wann kommst du? Wir werden es auch später singen. Herr, komme bald. Und was sagt hier Jesus? Sie hat es getan. Sie hat getan, was sie konnte. Vers 8. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Was Jesus hier, das ist, wir lesen ja die Geschichte immer von hinten her. Wir kennen ja schon den Ausgang, ja. Aber für die Jünger in dem Augenblick muss das so Wahnsinn gewesen sein. Hey! Du wirst nicht mumifiziert. Du sitzt mit uns an einem Tisch. Wir reden. Lass uns drüber reden, Herr. Was du vorhast, das ist keine gute Idee. Im Tod ist nicht so lecker. Hier ist besser. Herr, was machst du? Was hast du vor? Warum willst du sterben? Und Jesus betont wieder erneut im Markus-Evangelium, mein Tod steht fest. Mein Begräbnis steht fest. Das ist, er spricht über sich, als wenn er schon gestorben ist. Denn man salbt nicht Lebende zum Tod. Das wäre ja auch was. Komm, wir salben dich schon mal, hat ja sowieso keinen Zweck mehr. Da würde ich sagen, Momentchen mal. Ich atme aber noch. Wo ist eure Hoffnung? Macht das ja nicht mit mir, ja? Also. Aber Jesus kann über sich reden. Leute, mein Leben ist, ich bin mit einer Leidenschaft auf diese Erde gekommen, um für euch in den Tod zu gehen. Mein Tod steht so fest, ich bin schon tot für euch. Ich ertrage euch schon die ganze Zeit. Er sagt zu Hananias, wie lange soll ich euch noch ertragen, sagt er. Muss da nur 3 Jahre. In seinem Dienst. Markus 8, 31 sagt es ja. Markus 8 ist ein zentrales Kapitel in Markus Evangelium. Markus 8, 31, und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen. Menschensohn, ein messianischer, endzeitlicher Titel. Dieser Sohn des Menschen muss vieles leiden. Muss! Nicht kann! Vielleicht, wenn er Bock hat. Er muss! Das ist ein göttlicher Imperativ. Ich werde hier etwas tun. Er muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten, also von der religiösen Elite, und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Er muss. Es ist dringlich, es ist notwendig, dass ich ans Kreuz gehe. Meine Lieben, und diese Notwendigkeit ist nicht, weil Jesus sonst nichts zu tun hätte, sondern die Notwendigkeit liegt an unserer Situation, dass er sagt, mein Tod steht fest für dich, weil dein Tod genauso fest steht. Dein Verderben steht fest. Und deswegen kann ich nicht anders, als zu sagen, mein Tod für dich, damit du nicht stirbst und nicht ewig von Gott getrennt bist, steht fest für dich. Und er sagt, die Armen habt ihr immer, ihr könnt immer Almosen geben. Und damit gibt er uns einen Wink. Selbst wenn du alles den Armen gibst und ein gutes Leben lebst, Deine Almosen reichen nicht. Deine Almosen reichen nicht. Deine reine Weste reicht nicht. Meine Lieben, das Evangelium ist keine Botschaft, die uns sagt, Gott hat dich lieb und wenn du ihn in deinem Team hast, dann wird dein Leben ein bisschen besser. Das Evangelium sagt uns, du musst kapitulieren. Du kannst rein gar nichts zu deiner Errettung hinzutun. Du bist vollkommen abhängig von meiner Güte und von meiner Liebe. Aber wenn du versuchst, dich in den Gottesdienst zu setzen und mit deinen guten Werken zu prahlen und zu sagen, na ja, es ist schon richtig, was er da getan hat, aber ganz umsonst ist das nicht, denn Herr, wenn ich vor dir stehe, schau mich an, was ich getan habe. Ich habe gepredigt. Ich habe Leuten von dir erzählt. Ich habe mein Geld gespendet. Ich habe kein luxuriöses Leben gelebt. Ich hatte immer ein offenes Ohr. Ich war ein guter Nachbar. Das ist alles gut, aber das ist kein Argument, um in das Himmelreich hineinzugehen. Irgendwann als Teenager ist mir das so bewusst geworden. Immer wieder kam so die Frage, was ist, wenn du vor Gott stehst? Was wirst du ihm sagen? Was wirst du ihm sagen? Und dann ging's, okay, ich bin schon Jungschein-Mitarbeiter, ja. Ich erzähle ganz viel Kindern von der Bibel und so weiter. Ich lese meine Bibel, ich bete auch, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Alles Nonsens, meine Lieben. Wenn es um die Frage geht, Herr, warum nimmst du mich an? Und irgendwann macht es Klick. Herr, wenn ich zu dir komme, musst du mich eigentlich ablehnen. Aber du darfst nicht, weil Jesus Christus mein Herr und mein Erretter ist. Alles andere sind keine Gründe, warum ich angenommen werde von meinem Vater im Himmel. Das andere ist nur ein Ausfluss dessen, was in mir ist. Diese bedingungslose Annahme, und aus der kriege ich eine Freiheit, zu dienen, gute Dinge zu tun, aber nicht, um mir etwas bei Gott zu verdienen. Das tut Jesus ganz allein und dazu braucht er uns auch nicht, um das zu verdienen. Amen? Amen. Ich brauche wieder den Dani Pockem, der sagt von ganz alleine immer Amen. Was Jesus auch hier damit sagt, und damit schließen wir Vers 8 ab, dieser Gedanke ist für mich aber sehr erleuchtend. Sie salbt mich jetzt zu meinem Begräbnis, weil wenn ich sterbe, wird es keine Zeit geben, um mich zu salben. Es wird keinen Moment Spielraum geben, wo man mich salben kann. Deswegen muss es jetzt geschehen. Mein Sterben wird also kein gewöhnlicher Tod sein, wo ich einfach einschlafe und wie jeder andere Jude eine würdige Begräbnis empfange, sondern ich werde unwürdig sterben. Das deutet er hier schon an. Ich werde nicht einfach einschlafen in meinem Bett, sondern mein Tod wird ein grausamer Tod sein und man wird mich mit dem Gesicht nicht angucken wollen. Darum jetzt. Lass uns doch, ich wollte eigentlich nicht, aber lass uns doch kurz Jesaja 53 dazu aufschlagen, wo Jesaja knapp 700 Jahre vorher schon prophezeit über das, was Jesus erlebt. Jesaja 52, Vers 14. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Menschen. Und er war so entstellt und seine Gestalt war so entstellt, mehr als die der Menschenkinder. Er war nicht ansehnlich. Kapitel 53, Vers 3 und 4. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Auferstehung. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Dem Herrn hat es gefallen. Nicht einen Gefallen im Sinne von, das freut mich aus purem Herzen, sondern es gefällt mir, und das kriege ich nicht in meinen Kopf, es gefällt mir, dass mein einziger Sohn leidet, aber ich, Waldemar, nicht leiden muss. Weiß nicht, wie Gott einen größeren Gefallen daran hat, seinen Sohn leiden zu sehen, als uns. Meine Lieben, wenn das keine gute Nachricht ist, zu der man hinrennen muss und sagen, ich will diesem Gott dienen, ich weiß nicht. Mehr habe ich nicht zu bieten. Vers 9, Markus 14, Vers 9. Das ist auch der letzte Punkt. Also ihr, das Ende ist in Sicht. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Was Jesus hier tut, ist, er verbietet es uns, diese Geschichte zu vergessen. Jesus will auf gar keinen Fall, dass diese Geschichte vergessen wird. Und ich habe mich gefragt, was würde uns fehlen, wenn wir diese Geschichte nicht hätten? Was würde uns wirklich fehlen? Wir könnten natürlich jetzt alle Lektionen nochmal herausstellen. Gott schenkt uns Beachtung. Gott handelt durch die Taten von Menschen, wie bei dieser Frau. Unsere Leidenschaft macht einen Unterschied. Aber ich denke, was besonders an dieser Geschichte ist, ist Folgendes. Die Vorbereitung Jesu auf seine letzte Stunde findet an einem Ort mit Menschen statt, die man sich für gewöhnlich nicht ausgesucht hätte. Der Text beginnt damit, dass Jesus im Hause des Simons des Aussätzigen war. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ein Ausgestoßener, der vermutlich geheilt dann war, aber dieser Aussätzige, von der Gesellschaft verachtete, ist derjenige, der sein Haus öffnet für den König der Könige. Dort spielt sich das ab. Nicht im Tempel, nicht bei den Pharisäern, bei den Frommen zu Hause, sondern bei den Ausgestoßenen. Dort findet das statt. Und es ist auch nicht so, dass irgendein Jünger, ein Nahestehender oder ein Pastor dieser Zeit auf die Idee gekommen wäre, Jesus zu segnen und ihm zu dienen, sondern wer ist es? Es ist eine Frau. Und das ist ein Pfund, was Markus hier in die Schale wirft, was wir nicht verachten dürfen. Es ausgerechnet eine Frau wird hier ins Zentrum der Evangeliumsverkündigung hineingestellt. Und was sagt Jesus über sie? Sie tat, was sie konnte. Wenn du das Markus-Evangelium gelesen hast, sollte es an dieser Stelle ein bisschen klingeln. Wir haben von einer alten Witwe gelesen, die 2 Pennies in den Geldkasten geworfen hat. Und was sagt Jesus über sie? Sie gab alles, was sie hatte. Und schon wieder eine alte Frau im Kontrast zu den großen Schriftgelehrten. Sie gab alles, was sie hatte. Hier sind die Jünger. Und dann kommt eine Frau wieder herein und sie tut, was sie kann. Hier werden die Frauen in einer Art und Weise präsentiert, was ungewöhnlich war in dieser Zeit. Es sind nicht die großen Männer, die hier auftreten und sagen, hier ist das Evangelium, das präsentieren wir euch, sondern die Frauen kommen aus dem Nichts und geben alles und machen ein bisschen den Männern. So, schaut mal, so funktioniert Nachfolge. Vor allem, wenn du das Markus-Evangelium gelesen hast, in Kapitel 10 gibt es einen reichen Mann, der zu Jesus sagt, was soll ich tun, um ins Himmelreich zu kommen? Was sagt Jesus am Ende zu ihm? Nimm alles, was du hast, wie die arme Witwe. Und gib alles, was du kannst. Und er ging entsetzt von ihm weg. Der Kontrast in dem Evangelium ist der pure Wahnsinn. Und Maria kommt genau 3-mal in den Evangelien vor. Und immer, wenn wir von dieser Maria lesen, ist sie entweder zu den Füßen Jesu oder sie wirft sich zu seinen Füßen. Sie ist immer an den Füßen Jesu. Immer. Die Bibel möchte uns sagen, hey, hier ist ein Vorbild. Hier ist ein Glaubensvorbild.
Hier hat jemand etwas verstanden, hier hat jemand etwas verinnerlicht. Und Maria wird so ein Vorbild für alle Christen. Wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, der weiß, wie sehr mir das biblische Anliegen auf dem Herzen ist, dass Männer in den Gemeinden aufstehen und ihre gottgegebene Berufung und Verantwortung ernst nehmen, um in den Familien und in den Gemeinden liebevoll und demütig führen, leiten und vorbildliche Wegweiser sind für den Willen Gottes. Das ist eine gottgegebene Berufung für die Männer. Hat da auch keine Abstriche gemacht. Das bleibt auch so. Und das ist wirklich ein Herzensanliegen von mir. Aber genauso wichtig ist es in Gottes Wort, dass Jesus den Frauen einen Wert verlieh, den ihnen niemand rauben darf und rauben kann. Obwohl Männer und Frauen unterschiedlich gemacht sind und unterschiedlich sich ergänzende Berufungen in Gottes Wort haben, haben sie keine unterschiedliche Wertigkeit, sondern haben denselben Wert. Mann und Frau wurden im Garten Eden mit derselben Königswürde geschaffen und sollten gleichermaßen die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Und das sehen wir hier, wie das wiederhergestellt wird, restauriert wird. Und es soll uns zeigen, es braucht Männer und Frauen, die alles für Jesus geben. Sind wir das? Sind wir eine Gemeinde von Männern und Frauen, die alles für Jesus geben? Judas verurteilte Marias Hingabe. Er hat gesagt, das ist Verschwendung, das ist Vergeudung. Man kann auch übersetzen, das ist fürs Verderben. Jesus macht etwas ganz Interessantes. Die letzte Perle, die ich euch zeigen möchte. In Johannes 17, Vers 12 sagt er in seinem Gebet zu seinem Vater, als ich bei ihnen war, das dürft ihr nicht verpassen, das ist mega wichtig, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn der Verschwendung. Des Verderbens, der Vergeudung ist das gleiche griechische Wort, was Judas kurz vorher über diese Frau ausgesprochen hat. Was soll diese Verschwendung von Liebe, von Glaube, von Hingabe, von Ressourcen, von Talenten, von Geld, von allem? Und Jesus sagt, wir haben hier es mit jemandem zu tun, der hat sein ganzes Leben in den Sand gesetzt und er hat sein Leben verschwendet. Und das ist tatsächlich eine sehr unerwartete Verschwendung in unserem Text, was uns hier begegnet. Judas hat sein Leben verschwendet, Judas hat sein Leben vergeudet, aber Maria hat allen Glauben und alle Liebe an Jesus verschwendet und hingegeben. Und das ist genau das, was Jesus in Markus 8 sagt, in Vers 35. Denn wer sein Leben retten will, und wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Amen. Das ist die Botschaft dieses Textes. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir setzen unser Leben in den Sand und verschwenden und vergeuden das, oder wir verschwenden und vergeuden im positiven Sinne alles, was wir haben für diesen Jesus. Und das hat ewigen Bestand. In diese Spannung bringt uns dieser Text, dieses Sandwich-Paket aus Kapitel 14. Wir werden gleich Abendmahl feiern. Wo wir entweder bekunden, ja Herr, ich will alles für dich geben, oder Herr, du siehst, wo ich noch nicht verschwenderisch für dich lebe, wo ich mich verausgabe und hingebe für dich, aber ich möchte es verändern, veränder mich. Und deswegen nehme ich dein Brot, ich nehme dein Kelch als Zeichen dafür, dass ich mit dir verbunden sein will. Wir werden eine kurze Zeit der Stille haben.